ARD Sounds.
Gesundheitsgespräch. Sie fragen, Ärzte antworten. Ein Podcast von Bayern 2.
Lost im Leben, Depression bei Jugendlichen ist unser Thema heute. Und im Studio begrüße ich dazu Professorin Ellen Greimel von der LMU-Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Frau Greimel, schön, dass Sie da sind. Hallo.
Ja, hallo und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf.
Und uns freut es umso mehr. Frau Greimel, wann genau spricht man eigentlich von einer Depression? Jeder von uns weiß, was das heißt, schlecht drauf zu sein, aber Depression ist ja eindeutig definiert.
Mhm, richtig. Also wir haben zum einen bestimmte Hauptsymptome der Depression und da möchte ich die drei Hauptsymptome nennen. Mhm. Also zum einen ist es nicht eine gedrückte, traurige Stimmung, wobei ganz wichtig zu sagen ist, dass gerade bei den Jugendlichen sich das oft als eine gereizte Stimmung zum Ausdruck bringt. Mhm. Und zudem haben wir eine Antriebslosigkeit und das kann man daran erkennen, dass beispielsweise Schwierigkeiten bestehen, morgens aus dem Bett zu kommen, sich zu ganz einfachen Dingen vielleicht auch aufzuraffen. Und dann ein weiteres wichtiges Hauptkriterium ist, dass man Freude verliert im Leben an bestimmten vielleicht Aktivitäten, die man zuvor gerne gemacht hat. Man hat vielleicht weniger Lust, Freunde zu treffen. Geht den Hobbys nicht mehr nach und ähnliches. Und daneben können noch weitere Symptome auftreten, wie Schuldgefühle, vermindertes Selbstvertrauen oder Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafstörungen. Und ganz wichtig zu sagen ist, nicht, wenn Sie jetzt fragen, nicht, wie kann man es denn abgrenzen, vielleicht auch von einer schlechten Laune. Mhm. Und da ist es ganz wichtig zu sagen, dass wir erst von einer Depression sprechen, wenn mehrere dieser Symptome über mindestens 2 Wochen anhalten. Und zwar da die an den meisten Tagen und dann auch wirklich die meiste Zeit des Tages.
Jetzt sprechen wir ja heute hauptsächlich über Jugendliche. Mhm. Und jeder, der sich an die Zeit zurückerinnert oder auch jeder, der Kinder in diesem Alter hat, weiß, naja, das ist an sich überhaupt eine schwierige Zeit, denn da schlägt die Pubertät mehr oder weniger stark zu und die Symptome, die Sie genannt haben, also da kenne ich einige von mir selbst, als ich in dem Alter war. Und dann kommt vielleicht auch noch sowas wie eine unerfüllte Liebe dazu. Und dann habe ich auch noch handfesten Liebeskummer. Ist das auch schon Depression oder gehört das einfach zur Pubertät dazu?
Also ganz wichtig, nicht die Abgrenzung zur Pubertät. Und da sprechen Sie denn eine ganz wichtige Frage an, weil diese Abgrenzung tatsächlich nicht leicht fällt und dann wirklich auch in die Hände von Fachpersonen gehört. Mhm. Nicht, weil Sie haben schon erwähnt, beispielsweise ist es ganz normal, dass Jugendliche auch Konflikte haben, beispielsweise mit den Eltern, um sich abzugrenzen. Es ist auch ganz normal und auch entwicklungsbedingt, nicht, dass Jugendliche sich vermehrt zum Beispiel zurückziehen, nicht ihre eigenen Bereiche suchen und vielleicht auch nicht immer Lust haben auf die Dinge, die, sage ich mal, an sie gestellt werden, wenn wir jetzt zum Beispiel an Anforderungen stellen, an Anforderungen denken, beispielsweise im Haushalt oder was die Schule anbelangt. Aber ganz wichtig, dafür haben wir diese Kriterien, dass wir sagen, erst wenn wirklich mehrere dieser Symptome über einen bestimmten Zeitraum anhalten, sprechen wir von der Depression. Aber vielleicht auch in dem Kontext ganz wichtig, wenn man sich nicht als Eltern Gedanken macht, ist es jetzt eigentlich noch Pubertät? Ist es Depression? Also wenn man da, und man hat ja auch einen Vergleich, wie ist es vielleicht in anderen Familien, wie ist es bei anderen Jugendlichen, wenn man sich diese Sorgen macht, dann lieber wirklich früher als zu spät auch eine Fachperson aufsuchen und sich da Hilfe und Rat holen.
Und an wen würde man sich da konkret wenden?
Mhm. Also zum einen ist es ja oft so, je nachdem wie alt jetzt die Kinder oder die Jugendlichen sind, dass zum Beispiel der Kinderarzt oder die Kinderärztin eine wichtige erste Anlaufstelle sein kann. Aber wenn natürlich die Jugendlichen älter sind, ist es eher der Hausarzt, die Hausärztin. Nicht, da kann man mal auch vielleicht die Sorgen ansprechen, weil ja für gewöhnlich nicht der Behandelnde auch einen ganz gut kennt und einschätzen kann. Zudem auch ganz wichtig, manchmal ist es auch relevant, dann körperliche Symptome oder körperliche Dinge auszuschließen, die vielleicht auch ja, bestimmten depressiven Symptomen zugrunde liegen können. Also denken Sie beispielsweise an Schilddrüsen, an eine Schilddrüsenproblematik, ja, dass man da vielleicht auch nochmal eine bestimmte auch medizinische Diagnostik vornimmt, ganz wichtig. Und dann der nächste Schritt ist, sich an Fachpersonen zu wenden, die sich ganz dezidiert auskennen mit der Diagnostik und auch der Behandlung der Depression im Kindes- und Jugendalter. Und das sind Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. Mhm. Therapeuten und Therapeutinnen und Kinder- und Jugendlichen Psychiaterinnen und Psychiater.
Da einen Platz zu finden ist allerdings, auch darüber haben wir schon viel berichtet, ist gar nicht so leicht, weil die Nachfrage relativ hoch ist. Und bevor ich mit Ihnen jetzt gemeinsam in Richtung Diagnostik und Therapie gehen möchte, vielleicht nochmal der allgemeine Blick. Viele Eltern hören uns jetzt vielleicht zu und sagen sich, ja, mei, in meinem Alter, als ich so jung war, da war mein Leben auch nicht gerade leicht und ich habe es auch irgendwie geschafft. Aber wir leben in doch sehr speziellen Zeiten. Wir hatten eine ziemlich ausgeprägte, lange Pandemie mit heftigen Konsequenzen. Und wir haben, das zeigt die Studie, die die DAK gestern auch vorgestellt hat, ein ziemliches Problem mit Handysucht. Wir haben ein Problem, dass junge Menschen sich immer mehr in ihr Smartphone zurückziehen und gar nicht mehr wirklich gelernt haben, wie soziale Kontakte funktionieren. Frau Greimel, wie sehr hängt denn diese Pandemie tatsächlich noch nach im Leben der jungen Menschen heute?
Ja, tatsächlich ist es so, dass wir nach wie vor sehen, dass diese Pandemie nachwirkt. Viele Hörer und Hörerinnen werden vielleicht die COPSI-Studie kennen, nicht? Das ist eine Studie, die in Wellen durchgeführt wurde. Und da hat man die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen schon vor der Pandemie erfasst. Und dadurch hat man natürlich jetzt den Umstand, dass man das vergleichen kann, nicht? Wie verhält sich es mit der psychischen Gesundheit aktuell und wie war das vor der Corona-Pandemie? Und tatsächlich, nicht? Während der Corona-Pandemie haben wir einen ganz deutlichen Anstieg gesehen, was die psychischen Auffälligkeiten anbelangt. Präpandemisch waren wir bei circa 18% von Jugendlichen und Kindern, die psychische Auffälligkeiten berichtet haben. Dann ging das deutlich nach oben, über 30% in Pandemiezeiten. Und danach hatten wir wieder einen Rückgang beobachtet. Und man muss aber sagen, dass aktuell die Zahlen da recht konstant sind. Also dass wir aber immer noch über diesem Niveau sind von dem Ausgangspunkt.
Also das konstant, heißt, aber konstant hoch.
Konstant hoch. Wir sind jetzt ungefähr bei 23% der Kinder und Jugendlichen, die über psychische Beschwerden, Auffälligkeiten auch berichten. Also konstant hoch, richtig. Mhm.
Und wenn wir jetzt über die Pandemie sprechen, wir sprechen jetzt nicht über das Virus und Auswirkungen von Long-Covid und solche Sachen, die natürlich eigene Sendung wären, sondern die Tatsache, dass wir lange Zeit eingeschlossen waren. Die Erwachsenen haben das mehr oder weniger gut oder schlecht weggesteckt. Aber inwiefern war das so massiv für die jungen Menschen?
Ja, natürlich waren die jungen Menschen ganz besonders von den Auswirkungen betroffen. Gerade nicht die Schulschließungen hatten eben, sage ich mal, viele negative Effekte für die Kinder und Jugendlichen, dadurch, dass dann einfach soziale Kontakte abgebrochen sind. Und natürlich auch die ganze Tagesstruktur, die so wichtig ist, auch gerade in dem Alter. Und nach wie vor berichten Jugendliche, dass dadurch Freundschaften nicht wieder aufgenommen wurden. Oder es gibt einfach auch einen erheblichen Teil der Kinder und Jugendlichen, die den Anschluss dann verpasst haben, an die Schule, die dann wirklich auch über Leistungsschwierigkeiten berichtet haben. Und wir hatten ja auch den Umstand, nicht, dass natürlich diese ganzen Freizeitaktivitäten, die so wichtig sind, Sportangebote und Ähnliches, die sind über eine lange Zeit auch weggefallen. Und da haben viele es wieder geschafft, den Faden aufzunehmen. Aber es gibt eben auch einen Anteil von Kindern und Jugendlichen, die nach wie vor leiden unter diesen Auswirkungen.
Und da sind wir dann auch wieder beim Thema Depression schon. Also ist auch das ein Grund, eine Ursache für Depressionen?
Also die Depression hat ganz unterschiedliche Gründe, aber ein wichtiger Punkt ist natürlich nicht, wie geht's mir mit meinen Freundinnen und meinen Freunden? Habe ich Anschluss? Fühle ich mich angenommen und akzeptiert? Und natürlich auch ganz wichtig, die Schule spielt eine wichtige Rolle. Wenn ich natürlich da den Eindruck habe als Jugendlicher, ich habe einen Anschluss verloren, komme nicht mehr gut mit, werde den Anforderungen nicht gerecht, dann ist das eben auch ein Belastungsfaktor, der mit dazu beitragen kann, neben anderen Dingen, dass eine Depression ausgelöst wird.
Die Frage ist natürlich, wie geht's dann weiter? Oder beziehungsweise, Sie haben ja schon die Symptome genannt. Also wenn ich mich jetzt als Elternteil irgendwie, wenn ich da merke, da triggert's was in mir und ich habe vielleicht noch keine Diagnose, welche Fragen sollte ich mir als Eltern stellen, um dem so ein bisschen auf den Grund zu kommen?
Also der erste Schritt, denke ich, wäre zunächst mal mit dem Kind selbst zu sprechen, nicht? Das Kind in einer ruhigen Minute anzusprechen und einfach mal auch zum Ausdruck zu bringen, dass man sich Sorgen macht. Also ganz wichtig ist, im Gespräch zu sein mit den Jugendlichen, zu zeigen, nicht, dass man sie wahrnimmt, dass man vielleicht Veränderungen wahrnimmt, wie dass derjenige sich zurückzieht, dass die Stimmung schlecht ist, das wäre der erste Schritt. Und dann nicht gemeinsam auch mit dem Jugendlichen zu überlegen, gibt es denn Dinge, nicht, die dazu führen, dass du schlechte Laune hast? Gibt es denn vielleicht auch Dinge, die wir als Familie tun können, damit es dir wieder besser geht? Also da, denke ich, ist wirklich auch dieser Dialog ganz, ganz stark im Vordergrund.
0800 246 2469 ist unsere Nummer. Rufen Sie an, stellen Sie Ihre Frage, gerne auch in Form einer Sprachnachricht. Solche schicken Sie bitte an die 0151 7220 2207. Unsere Hörerin Andrea hat das getan.
Ich habe einen 20-jährigen Sohn, der unter Depressionen leidet, und das ist auch schon länger bei ihm so, dass er jetzt auch schon zum zweiten Mal sein Studium abgebrochen hat, und bei ihm ist auch eine Mischform mit ADHS und Diabetes 1. Er ist zwar in Therapie, ich habe aber jetzt noch nicht das Gefühl, dass es ihm wirklich hilft, und für mich ist es immer besonders schwierig und auch für den Bruder einfach der tägliche Umgang und dieses Verständnis dafür, was so ein Mensch dann wirklich empfindet und erlebt, und das versuche ich immer wieder mir vor Augen zu halten, aber es funktioniert halt im Alltag nicht immer wirklich gut. Vielleicht habt ihr ja auch da Tipps, was man als Angehörige machen kann, dass es auch für mich einfach leichter wird.
Auch ein wichtiger Punkt. Das heißt, da sind wir jetzt schon einen Schritt weiter. Die Diagnose ist anscheinend schon da, auch schon länger, aber damit ist natürlich das Problem noch längst nicht weg. Vielleicht, um gleich mal auf die Hörerin einzugehen, was kann ich als Angehörige tun? Zum einen, da steckt ja mehr drin, zum einen, um dem betroffenen Kind zu helfen, zum anderen aber auch, um selbst irgendwie irgendwie damit umgehen zu können, weil das ist ja auch für die Angehörigen, sprich die Eltern, aber wir haben gehört, auch den Bruder möglicherweise belastend.
Ja, also ganz wichtige Punkte, die Sie da ansprechen, nicht? Zum einen, was kann ich tun für mein Gegenüber, für mein Kind, aber auch für mich selbst, und beides ist wirklich ganz zentral. Und natürlich ist es erstmal wichtig, und das sprechen Sie ja auch an als Hörerin, also herzlichen Dank für die Frage, nicht, dass Sie Verständnis zeigen, dass man emotionale Unterstützung gibt, dass man signalisiert, ich bin für dich da, wenn du mich brauchst, und du kannst mit mir über die Dinge reden. Das ist ganz zentral, und gleichzeitig, dass man auch im Alltag versucht zu unterstützen, beispielsweise indem man nicht das Kind, jetzt ist Ihr Kind schon erwachsen, aber dass man beispielsweise auch Anregungen gibt, willst du vielleicht mal mit mir eine Runde spazieren gehen, ja, weil ja häufig dieser Rückzug eine große Herausforderung tatsächlich darstellt, und dass man da solche Angebote macht und auch eine vielleicht anfängliche Zurückweisung nicht persönlich nimmt, sondern auch erneut den Versuch macht. Was jetzt so Anforderungen anbelangt, ich weiß nicht, ob das jetzt bei Ihnen relevant ist, Da ist es wichtig, zum einen natürlich Entlastung zu geben, nicht? Wenn jemand an einer Depression erkrankt ist, kann derjenige nicht das Gleiche leisten, was Personen leisten können, die gesund sind. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber auch nicht sinnvoll, jegliche Anforderungen wegzunehmen, ja? Also, dass beispielsweise natürlich noch gefordert und gewünscht wird, dass derjenige sich im Haushalt mitbeteiligt, aber halt immer nicht unter diesem Gesichtspunkt auch ein Stück weit Entlastung zu geben. Und dann gerade, wenn Sie ansprechen, nicht, dass die Depression schon länger anhält, dass möglicherweise auch die Therapie noch nicht so angeschlagen hat, wie man sich das wünscht, dann ist es auch wichtig, gerade als Angehöriger, man macht sich ja als Mutter, als Vater wirklich Sorgen um das Kind, dass man auch schaut, was kann ich für mich selbst tun. Also zum einen nicht, was tut mir gut im Alltag, und wenn man aber merkt, ich komme selber an meine Grenzen, mir geht es beständig selbst nicht gut, dass man sich dann auch professionell, also wirklich nicht scheut, sich selbst auch professionelle Unterstützung zu holen, weil natürlich ist das eine Belastung für die ganze Familie, nicht nur für die Betroffenen selbst. Und da geht es natürlich auch um die Geschwisterkinder zu schauen, nicht, was brauchen die, weil die sich oft dann in so einem Fall weniger gesehen fühlen. Also dass man auch einen Blick hat natürlich für die Geschwisterkinder.
Wäre da auch sowas wie eine Selbsthilfegruppe für Angehörige eine Anlaufstelle, die Sie empfehlen könnten?
Mhm. Absolut, da gibt's Verbände, die man nicht googeln kann, denen man sich anschließen kann auf regionaler, überregionaler Ebene. Und das ist durchaus eine gute Möglichkeit, weil man dann einfach mal in den Austausch kommt und einfach auch so dieses Gefühl bekommt, ich bin nicht alleine. Ja, anderen Familien geht's ähnlich, vielleicht treten ähnliche Schwierigkeiten auf, und man kann sich dann auch unterstützen, vielleicht indem man zum einen sagt, na, das hat bei uns gut funktioniert, um vielleicht einen Knotenpunkt zu lösen, und was hat denn vielleicht in einer anderen Familie gut funktioniert. Das ist oft eine gute Sache.
Sie haben vorhin das so formuliert, dass man als Eltern möglichst auch Angebote macht. Wollen wir vielleicht spazieren gehen oder so? Was hilft denn im Umkehrschluss nicht? Mhm. Also sowas wie reiß dich zusammen, stelle ich mir vor, ist jetzt eher kontraproduktiv. Mhm.
Genau, also solche Sprüche wie nicht, die ja oftmals nicht so bedacht sind, wie reiß dich zusammen, ist kontraproduktiv, aber auch solche Dinge nicht, die eigentlich gut gemeint sind, wie morgen scheint die Sonne wieder oder wirst sehen, morgen ist alles wieder gut, weil wenn man in der Depression steckt, ist es morgen nicht wieder gut, sondern das ist eine Erkrankung, die häufig über mehrere Monate auch anhält, bevor sie nicht, sie verläuft ja oftmals in Phasen. Mhm. Und dadurch bekommen die Betroffenen das Gefühl, dass man sie nicht ernst nimmt und ziehen sich dann eher zurück.
Wir haben eine Anruferin in der Leitung, die gerne anonym bleiben möchte. Das ist freilich möglich. Da geht es um die Tochter, die 20 ist, lese ich hier, und während der Pandemie ziemliche Depressionen hatte. Ich grüße Sie.
Guten Tag,
hallo.
Frau. Hallo. Ja, ich wollte auch meine Geschichte schildern. Ja. Ich versuche gut zu halten. Meine Tochter, die mittlerweile ist. Ich hatte auch im 2021, also sie nach einem Konflikt in der Schule, durch Freundinnen und wurde der, hat sie angefangen zu sagen, dass sie nicht mehr in die Schule gehen möchte. Sie fühlt sich nicht gut und wir wussten nicht, was wir machen können. Also wir haben immer wieder verschiedene Ratschläge gegeben, aber wir haben auch den Konflikt nie in die Schule angesprochen. Auf jeden Fall, die Tochter hat uns gesagt, dass sie mit jemandem darüber reden möchte. Also daraufhin habe ich eine Kinderpsychotherapeutin damals gefunden, und da hat meine Tochter angefangen, eine Therapie bei der Therapeutin. Diese Therapie ging ungefähr einem Jahr und in diesem Jahr, also in dem ersten Jahr, hat die Therapeutin gesagt, es ist nicht, also es war auch leider weiterhin mit Niedergeschlagenheit und keine Lust, etwas zu machen, gedrückte Stimmung. Und daraufhin hat uns die Therapeutin empfohlen, eventuell auch eine Kinderpsychiaterin aufzusuchen. Das haben wir gemacht. Ich persönlich musste sehr lange kämpfen. Ich wollte nicht diesen Weg gehen, aber ich musste es für meine Tochter machen, also haben wir das mitgemacht. Kurze Zeit hatte sie auch eine medikamentöse Therapie gemacht. Das hat aber keine gute Wirkung für sie gebracht. Wir haben immer Kontakt mit der Tochter gehabt. Also wir haben, sie hat uns immer berichtet, wie sie sich fühlt und dass es einfach noch niedergedrückter ist als vorhin. Also haben wir im Einvernehmen mit der Psychiaterin den Entschluss gefasst, also mehr von unserer Seite als Eltern, dass wir diese Therapie nicht mehr machen möchten. Ja? Mhm. Also sie ist weiterhin bei der Kinderpsychotherapeutin geblieben. Danach aus persönlichen Gründen, also Schwangerschaft bei der Therapeutin, haben wir eine andere Therapeutin aufgesucht, wo sie seit 3 Jahren ist. Und in der Zeit hat sie auch den Forst abgebrochen. Also sie wollte auch nicht mehr in den Forst gehen. Dann musste sie auch zu Hause bleiben. Es war eine sehr schwierige Zeit, ja. Und in dieser Zeit, natürlich sagen die Leute auch, ja, so wie vorhin geschildert ist, man kann auch, ich habe auch alles angeboten, wie das ist ganz normal, also spaziergehen oder einfach ein bisschen in die frische Luft zusammen einkaufen, mhm, etwas machen. Es war immer natürlich das Gespräch da. Es waren auch Konflikte in der Familie, also ich und mein Mann, das ist ein anderes Problem auch. Wir haben auch eine Familientherapie gemacht bei einer Therapeutin. Das war eine gute Zeit. Nur sobald wir die Therapie abgesetzt haben, kamen die Konflikte wieder zurück. Also für die Tochter war es nicht leicht. Wir haben das alle gewusst. Und auf jeden Fall, jetzt seit über 6 Monaten, sie hören sich mit der Therapeutin, also sie haben ihre Schema, zum Beispiel jetzt hören sie sich alle 6 Monate. Ja? Mhm. Mittlerweile, die Tochter hat eine Ausbildung angefangen und danach, also durch diese Therapie hat sie sich sehr gestärkt. Also die Arbeit der beiden Therapeutinnen war für mich wirklich sehr wichtig. Wir haben großes Glück gehabt und ich konnte ohne diese Frauen das nicht machen. Also das war nur für die Tochter. Was wir als Eltern nicht geben konnten, das haben die Frauen, also diese Therapeutinnen gegeben. Und ich habe leider auch eine andere Erfahrung, wo nur mit Arzt auch eine psychische Erkrankung. Ich möchte ganz kurz eine Parallele machen. Das war auch eine psychische Erkrankung, aber ohne Psychotherapie. Es geht nicht ohne Psychotherapeut, weil dieser Mensch, der begleitet dich lange Zeit und das ist nicht einfach, aber das ist ein Prozess und genau das brauchen die Leute, das wollte ich auch sagen, es ist nicht einfach. Ich muss sagen, seit 5, 6 Jahren, es ist ständiges Thema, mhm, ja. Natürlich, und als Eltern hast du immer ganz großer Schmerz im Gegensatz zu den anderen Familien, wo keine psychische Belastung ist, sage ich mal. Und das wollte ich sagen.
Vielen, vielen Dank für Ihre offenen Worte. Ganz herzlichen Dank dafür, Frau Kreimel.
Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns teilen. Und ich möchte Ihnen einfach auch nochmal aussprechen, nicht, dass Sie da ganz viel getan haben, Ihre Tochter ganz toll unterstützt haben, ganz viel in die Wege geleitet haben und auch selbst in der Familie geschaut haben, was können wir denn vielleicht auch selbst bei uns lösen, um die Tochter zu unterstützen. Ich freue mich sehr, dass es Ihrer Tochter besser geht und dass Sie auch hier eine Lanze für die Therapie brechen. Und tatsächlich ist es so, nicht, wir haben einfach wirksame Behandlungsmöglichkeiten, um eine Depression bei Heranwachsenden zu behandeln. Und da möchte ich einfach allen Eltern auch Mut zusprechen, auch diesen Weg zu gehen. Und vielleicht noch ganz relevant in dem Kontext, weil ich nicht jetzt auch hier gefragt wurde, was können wir denn als Eltern noch tun? Wie können wir das Kind denn noch unterstützen? Wie können wir Gespräche führen? Da möchte ich auf eine Ressource verweisen, die wir entwickelt haben an der LMU in Partnerschaft mit der Weisheim Stiftung. Und das ist die Seite, das Portal Ich bin alles, findet man auch direkt, wenn man es eingibt. Und da gibt es zum einen ganz viel Anlaufstellen, ganz viel Tipps, nicht? Was ist die richtige Behandlung aus fachlicher Sicht? Was können Betroffene noch tun, damit sie, sage ich mal, die Depression überwinden? Und vor allem, wir haben einen eigenen Bereich für die Eltern und da finden Sie als Eltern sehr viele Informationen zu Anlaufstellen und zu Informationen, was die richtige Behandlung ist und was Sie als Eltern tun können, um Ihr Kind gut zu unterstützen.
Haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf und alles Gute für Sie und für Ihre Tochter.
Ja, danke schön und danke für das Thema und gutes Glück an dem Radio.
Dankeschön.
Dankeschön.
Ja. Auf Wiederhören.
Danke, auf Wiederhören.
Taylor Swift war das, Upper Light. Frau Greimel, Taylor Swift ist ja auch so ein Phänomen. Ganz viele Follower auf Instagram. Die Leute flippen aus, wenn sie auf die Bühne kommt. Gleichzeitig sind wir da bei einem Thema Instagram und wer bin ich überhaupt? Spielt das eine Rolle, wer ich eigentlich bin oder ist es wichtiger, wen ich darstelle? Inwiefern sind wir da auch schon fast beim Thema Depression bei jungen Menschen?
Ja, ganz wichtiges Thema und ja eine sehr aktuelle Debatte. Also natürlich können Social Media und der Gebrauch digitaler Medien auch ein Faktor sein, nicht? Die, sage ich mal, einen Belastungsfaktor darstellen können, wenn man daran denkt, nicht? Welche Bilder werden mir vorgegeben, beispielsweise auf Social Media? Wie stelle ich mich möglicherweise selbst dar? Also so nicht dieses Thema Selbstwahrnehmung und möglicherweise der Eindruck, dass alle anderen ein interessanteres Leben haben als ich selbst scheinbar. Dann natürlich auch damit verbunden, dass wir wissen, dass viele Jugendliche, wenn man sich die DRK-Studie beispielsweise anschaut, 25% der Jugendlichen zeigen ein Verhalten auf Social Media, das, sage ich mal, problematisch ist oder auch schon Krankheitswert darstellt. Und wir sehen hier dann beispielsweise Verdrängungsphänomene, nicht? Wenn ich mich einfach sehr viel auf Social Media bewege, dann bleibt weniger Zeit, dass ich im realen Leben mich mit Freunden austausche, dass ich mich treffe, dass ich Sport mache und ähnliches. Ganz wichtig aber auch in dem Zusammenhang, es gibt kein Schwarz-Weiß. Also man muss sich wirklich anschauen, wie nutzen die Jugendlichen Social Media. Manche nutzen das auch durchaus sehr kreativ, indem sie Hobbys entdecken, indem sie auch mit Freunden in Kontakt bleiben, die vielleicht 100 Kilometer weit entfernt sind. Und dann gibt es eben, sage ich mal, eher das problematische Verhalten. Das ist dieses vor allem dieses Dauerscrollen mit der Endlosschleife. Und die Algorithmen sind ja auch spezifisch so programmiert, dass genau dieses Verhalten auch ausgelöst wird.
Jetzt haben wir vorhin von der anonymen Anruferin gehört. Die Tochter hat lange, lange Zeit Therapiemöglichkeiten genutzt und letztlich, so schien es jedenfalls, war das auch erfolgreich. Ich würde gerne mit Ihnen überhaupt über Therapiemöglichkeiten sprechen. Ganz grundsätzlich, ist Depression überhaupt heilbar oder sprechen wir von Symptombekämpfung?
Also eine Depression ist eine Erkrankung, die gut behandelbar ist. Und wir haben verschiedene Behandlungen, auf die wir zurückgreifen können. Und die Therapie der ersten Wahl bei der Depression im Kindes- und Jugendalter ist die Psychotherapie, insbesondere wenn es um leichte Depressionen geht. Wäre ganz wichtig zu sagen, das hatte ich eingangs nicht erwähnt, wir unterscheiden zwischen unterschiedlichen Schweregraden. Es gibt eine leichte Depression, eine mittelgradige Depression und eine schwere Depression. Und in Abhängigkeit vom Schweregrad unterscheiden wir auch die Therapieoptionen. Also bei einer leichten nicht steht ganz klar die Psychotherapie im Vordergrund und da vor allem die kognitive Verhaltenstherapie. Kann ich gleich auch nochmal genauer drauf eingehen. Und wenn es um eine mittelgradige oder eine schwere Depression geht, dann steht auch die Psychotherapie im Vordergrund. Es kann aber geboten sein, dass zusätzlich auch eine medikamentöse Behandlung erfolgt mit einem Antidepressivum. Und es besteht auch die Möglichkeit, dass allein Antidepressiva auch eingesetzt werden, wobei natürlich immer begleitend eine Psychotherapie sinnvoll ist, um einfach auch längerfristig die Dinge anzugehen.
Wenn Medikamente in einer gewissen Weise helfen, heißt das, dass da ja auch im Körper tatsächlich was passiert bei einer Depression. Was weiß man denn wissenschaftlich, was da überhaupt los ist, wenn ich in eine Depression gerate?
Also man kann sich das so vorstellen, vereinfacht gesagt, nicht, dass die Übertragung der Nervenzellen im Gehirn aus dem Takt geraten ist. Ja, also es gibt da verschiedene Neurotransmitter, wie beispielsweise Serotonin, Dopamin, Noradrenalin. Und man geht davon aus, dass diese Balance dieser Botenstoffe aus dem Takt geraten ist. Und hier setzt eben die Psychotherapie oder auch die medikamentöse Therapie an, um hier wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Und vielleicht ganz interessant auch in dem Zusammenhang, weil Sie jetzt nach dem Körperlichen fragen, nicht? Wir machen ja auch viel Studien zur Depression im Kindes- und Jugendalter. Und beispielsweise, wenn wir Studien zur Belohnung machen, nicht? Zur Belohnungsverarbeitung, dann sehen wir, dass Jugendliche mit Depression, und zwar, das kann man auf der Ebene des Gehirns auch tatsächlich abbilden, weniger stark auf Belohnungen reagieren. Ja, also da ist sozusagen eine verminderte Reaktivität. Und dann kann man sich natürlich auch vorstellen, dass wenn mir das gar nichts gibt, beispielsweise, wenn ich was Gutes esse oder mich mit Freunden treffe, dass ich dann diese Situation gar nicht erst aufsuche. Und dann beginnt aber ein Teufelskreis, nicht? Man muss trotzdem versuchen, beispielsweise solche positiven Aktivitäten in den Alltag einzubauen.
Und das ist dann der andere Aspekt der Therapie, vermute ich, der dann zum Tragen kommt, wo ich als Betroffener vielleicht doch wieder lerne, in so einen gesunden Kreislauf reinzukommen, der mich wieder in irgendeiner Form nach oben zieht.
Mhm. Ganz genau. Also da sind wir jetzt schon bei der kognitiven Verhaltenstherapie beispielsweise, nicht? Da geht es ganz konkret darum, auch erstmal den Alltag zu strukturieren und bestimmte Dinge einzuplanen. Also anstatt zu sagen, ja, ich mache irgendwann Sport oder ich treffe mich irgendwann mit Freunden, wird ganz konkret vereinbart, mittwochs um 16 Uhr gehe ich eine Runde joggen oder am Freitag habe ich Zeit, nach der Schule mich mit meiner Freundin zu treffen, um vielleicht was Schönes zu erleben, ins Kino zu gehen oder Ähnliches. Und dann führt man parallel ein Stimmungstagebuch, ja, und dann merken die Jugendlichen nach einer Zeit, ach tatsächlich, wenn ich solche Aktivitäten mache, wenn ich solche Dinge im Alltag beachte, dann geht es mir auch Schritt für Schritt besser. Auch wenn anfangs dieser Glaube bei den Betroffenen oftmals nicht da ist, weil sie ja, sag ich mal, auch hoffnungslos sind und sich gar nicht vorstellen können, dass es irgendwann tatsächlich mal wieder besser wird.
Und da stelle ich mir vor, es ist wahrscheinlich auch ganz schwierig, solche Menschen in diesem Stadium überhaupt dazu zu bewegen, irgendwas zu machen. Denn wenn Antriebslosigkeit einfach nur noch das ist, was mich umgibt, dann ist in die Gänge kommen genau das, was ich am allerwenigsten brauche, oder?
Richtig, das ist oftmals eine große Herausforderung und da ist es eben notwendig, wirklich sich so einen Tagesplan zu machen. Da können natürlich auch Eltern unterstützen. Wenn eine Depression sehr schwer ausgeprägt ist, dann kann es auch notwendig sein, nicht, dass ein tagesklinischer oder ein stationärer Aufenthalt notwendig sein kann. Aber tatsächlich diese Antriebslosigkeit, das ist eine große Herausforderung. Und wenn jetzt die Antriebslosigkeit sehr, sehr stark ausgeprägt ist, nicht, dann kann es eben manchmal sinnvoll sein, auch begleitend zur Psychotherapie auch mit Medikamenten zu unterstützen.
Und wir haben es gehört, da muss man gegebenenfalls auch ganz viel Geduld mitbringen. Das kann sich über Jahre hinziehen, wenn es blöd läuft, sage ich mal.
Ja, vielleicht erstmal wichtig zu sagen, auch bei einer Behandlung ist es so, nicht, da diese Veränderungen, die treten nicht sofort ein, ja. Also sei es jetzt Psychotherapie, nicht nach einigen Sitzungen merkt man in der Regel oft schon nicht, mir geht's ein bisschen besser. Auch was die medikamentöse Behandlung anbelangt, nicht diese Wirkung, die tritt nach 2 bis 4 Wochen erst ein. Ja, das ist vielleicht wichtig zu wissen. Aber eben nicht behandelt, laufen wir Gefahr, dass dann die depressive Episode sich verschlechtert, deutlich länger anhält und möglicherweise dann zukünftig auch häufiger auftritt.
0800 246 2469 ist die kostenfreie Nummer zu uns. Frau Seidel hat sie gewählt. Ich grüße Sie, Frau Seidel.
Hallo.
Sie?
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, gerne. Erzählen Sie.
Genau, ich beobachte dieses Thema ja schon laufend. Man hört sie immer wieder in den Medien oder auch vielleicht im Bekanntenkreis. Und ich habe da eigentlich eine ganz andere Ansicht. Ich denke, viele der psychischen Probleme bei Jungen könnte vermieden werden, wenn die Gesellschaft sich eigentlich umorientiert und umdenkt und nicht nur die schulische oder akademische Laufbahn als wichtig und richtig erkennt, sondern einfach auch die berufliche, also die praktisch berufliche Berufe. Einerseits, und ich denke auch, die Schulzeit dauert viel zu lange. Gerade so ein junger Mensch, der ja körperlich da in seinem Höhepunkt ist mit 16 bis 20 Jahren oder Mitte 20, sitzt am Schultisch oder am Schreibtisch und muss nur Kopfarbeit leisten. Und ich denke, es gibt so viele Menschen, die eigentlich eher praktisch veranlagt sind und an den Schreibtisch irgendwann gezwungen sind. Und ich denke, das gibt, wenn jetzt jemand früher ins Berufsleben kommt, und zwar nach seiner Neigung, nicht nach der gesellschaftlichen Zwängen, sondern mal schauen, was liegt dem? Möchte der mit der Hand arbeiten oder will er was verkaufen? Und dann gibt es auch Erfolgserlebnisse. Und ich denke, gerade die lange Schulzeit, es ist immer ein Leistungsdruck, und zwar nur theoretischer, der im Kopf gearbeitet wird. Und wenn jetzt jemand sich auch handwerklich betätigen kann, beruflich und dafür auch bezahlt wird und nicht auf staatliche Leistungen angewiesen ist oder auf die Eltern angewiesen ist, die ihnen Geld geben oder Großeltern, sondern einfach selbst sein eigenes Einkommen mit einer eigenen Leistung mit Hand oder je nachdem, was ihm halt liegt, erwirtschaften kann, das ist ja so eine Befriedigung. Und ich denke, da läuft einfach die ganze Gesellschaft seit vielen Jahren in eine falsche Richtung. Es würden sicher viele psychische Fälle nicht auftreten, wenn die Schulzeit kürzer wäre und einfach sich nach dem richtet, was diesen Menschen wirklich im Innersten liegt.
Frau Seidel, jetzt sprechen Sie die Gesellschaft mehrfach an. Jetzt wissen wir leider auch aus Erfahrung, dass die Gesellschaft als solche ja nicht so im Handumdrehen umkehrbar ist oder sich einfach vielleicht auch mal in die eine oder andere Richtung entwickelt. Aber Frau Greimel, wo tatsächlich ein direkter Hebel da wäre, um beispielsweise den Leistungsdruck zu minimieren, das wären doch schon mal die Eltern, oder?
Die Eltern, die Schule und natürlich auch der eigene Anspruch, nicht? Und vielleicht um kurz auf Sie einzugehen, Frau Seidel, also gerade nicht im Psychotherapeutischen schaut man ja sehr genau, nicht? Welche Kompetenzen, welche Ressourcen bringt denn der Patient, die Patientin mit? Und wenn ich als Psychotherapeutin sehe, nicht, der Jugendliche ist falsch beschult, ja, dann würde ich auch hier das Gespräch suchen mit den Eltern, mit dem Jugendlichen, mit der Schule und überlegen, ist es denn die richtige Schule? Ich kenne aber auch einige Jugendliche, die jetzt, sage ich mal, die 10. Klasse abgeschlossen haben und sagen, ich kann mir noch gar nicht vorstellen, jetzt ins Berufsleben einzutreten. Also ich glaube, das ist tatsächlich sehr, sehr individuell. Und wenn Sie jetzt angesprochen haben, nicht, was kann denn, oder wie trägt denn der Leistungsdruck möglicherweise bei? Tatsächlich kann die schulische Belastung eben auch ein Faktor sein, der nicht so eine Depression mit auslösen kann. Neben vielen anderen Dingen, möchte ich sagen. Wir haben ja auch eine biologische Anfälligkeit, die wir berücksichtigen müssen.
Die haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen. Sollten wir vielleicht an der Stelle tun. Mhm. Frau Seidel, darf ich mich an der Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken?
Ich glaube, Sie haben mich nicht 100% verstanden. Okay. Da muss ich jetzt mal nachhaken.
Ja.
Und zwar geht es mir um das, dass einfach die jungen Leute viel früher einerseits ins Berufsleben, in die Selbstständigkeit und ins eigene Erwerbsleben kommen sollten, für die eigene Bestätigung, ich erarbeite mein Geld selber. Und wenn Sie sagen, die nach der 10. Klasse, die können sich noch nicht ins Berufsleben vorstellen, man muss halt einfach mal anfangen, dann müssen sie halt einfach eine Lehre nehmen, eine Ausbildung, und dann sich da reinfinden. Wenn Sie fragen, wann bist du soweit, dann ist jemand mit 30 vielleicht auch noch nicht soweit. Es ist einfach anfangen, ins Berufsleben einzutreten. Und darum haben wir, ich meine, gerade im Gesundheitsbereich und verschiedenen Bereichen gibt es viel zu wenige Leute, die da arbeiten und andere oder Ausbildung machen. Es geht ja eigentlich viel um die Ausbildung. Und viele junge Leute sitzen ewig beim Lernen, beim Studium oder sonst was. Und woanders, also in der Praxis würden sie gebraucht. Und das würde die Menschen auch erfüllen, wenn sie selbst ihr Geld erwirtschaften. Und manche wissen ja nie, wann, was sie wollen. Aber ich denke, im Laufe des Berufslebens können sie ja sagen, okay, ich habe das Richtige gefunden oder ich wechsle nochmal den Beruf. Das geht ja auch. Aber wichtig ist einfach, früher ins Erwerbsleben zu kommen.
Haben wir verstanden. Alles klar, Frau Seidel. Okay. Vielen Dank.
Gut. Also vielen Dank. Ja, Wiederhören.
Wiederhören. Naja, da ist natürlich was dran. Also wenn ich an mich selbst denke, da haben wir jetzt nicht das Thema Depression dabei zum Glück, aber ich wusste bis ins hohe Alter nicht wirklich, was ich mal werden wollte und habe einfach irgendwann mal angefangen, dann nach dem Studium irgendwas zu machen und habe halt gewusst, na okay, das ist jetzt vielleicht doch nicht. Man muss aber dann andererseits schon auch den Mut haben, eine Richtung einzuschlagen mit dem Wissen, wenn es das nicht ist, dann ist es vielleicht die andere Richtung. Gleichzeitig stelle ich mir aber die Frage, Frau Greimel, ist das nicht auch eine Art von Leistungsdruck, dass ich mit 14 immer wieder gefragt werde, was willst du mal machen? Und ich habe einfach keine Antwort drauf. Frau Seidel hat vorgeschlagen, ja, dann schick mal ihn halt oder sie einfach mal in die Richtung los. Sollen sie doch mal loslegen. Wäre das ein, oder weiß man das aus der Psychotherapie, einfach mal sich auf den Weg machen und dann schauen, wohin die Richtung einen trägt? Ist das auch ein Ansatz, den die Psychotherapie verfolgt?
Also was ich auf jeden Fall unterstützen würde, dass die Jugendlichen sich ausprobieren können. Und da gerade in den bayerischen Schulen gibt es ja auch da durchaus viele Möglichkeiten, während der Schule schon Praktika zu absolvieren und da in die unterschiedlichen Bereiche reinzuschnuppern. Und ich würde auch immer unterstützen, dass beispielsweise Jugendliche früh schon Erfahrungen machen. Nicht? Es gibt ja Nebenjobs, die man ausüben kann, beispielsweise im Supermarkt helfen, Zeitungen austragen, Babysitter, Nachhilfe, was auch immer einem da liegt, ist es auf jeden Fall eine gute Sache, hier schon frühzeitig auch sich als tatkräftig und selbstwirksam zu erleben und möglicherweise dann auch Kompetenzen zu entdecken, die auch bei der Berufsfindung helfen können, genauso wie schulbegleitende Praktika.
Lutz fragt sich hier schriftlich, was mit den Kindern und Jugendlichen wird, die in Anführungszeichen durchs Raster fallen. Das heißt, wo weder Schule noch Eltern sich ernsthaft um sie kümmern, schauen, wie es den jungen Menschen geht und warum. Haben Sie da auch Erfahrungen schon sammeln müssen?
Also, dass weder die Eltern die Aufmerksamkeit haben, die durchs Raster fallen, möglicherweise auch schulisch. Also natürlich denke ich, dass gerade die Schule schon oftmals ein Bereich ist und auch sein sollte, wo Auffälligkeiten auffallen können. Und oftmals sind es tatsächlich die Lehrkräfte, die zum Beispiel Auffälligkeiten das erste Mal feststellen und dann möglicherweise auch die Kinder und Jugendlichen ansprechen beziehungsweise auch das Gespräch der Eltern suchen. Jetzt ist es natürlich so, dass einem manchmal auch die Hände gebunden sind, wenn dann die Eltern hier nicht mitziehen. Und tatsächlich wäre dann zu überlegen, beispielsweise gemeinsam mit dem Fachpersonal in der Schule oder in der Ausbildungsstätte, wirklich, welche Möglichkeiten hat man denn noch, gerade wenn es so in Richtung Jugendhilfe geht, die Personen zu unterstützen, die Betroffenen bei der Wahl der Ausbildungsrichtung oder auch wenn es um gesundheitliche Dinge geht.
Und Sabine Bertsch bezieht sich auch auf Frau Seidel, die wir eben gehört haben. Sie sagt, sie spricht mir aus dem Herzen und spricht das Thema Sport und Bewegung an. Auch da haben wir noch nicht so richtig drüber gesprochen. Sport und Bewegung sind ein wesentlicher Bestandteil, damit es mir auch seelisch gut geht.
Absolut. Und auf jeden Fall ist es sehr sinnvoll, Sport und Bewegung in den Alltag einzubauen, begleitend zu einer professionellen Behandlung. Und ich möchte vielleicht darauf hinweisen, es gibt sogenannte Behandlungsleitlinien, die jetzt auch nochmal neu aktualisiert wurden. Die werden federführend koordiniert bei uns an der LMU von Professor Schulte-Körne. Und hier ist jetzt auch neu in der Behandlungsleitlinie drin, Sport und Bewegung, also tatsächlich unterstützend zu einer professionellen Behandlung. Und hier kann man zeigen, dass es eben auch einen Effekt hat und insofern in jedem Fall sinnvoll und nicht nur erst, wenn es einem schlecht geht, sondern natürlich auch präventiv. Und darüber haben wir auch noch nicht gesprochen. Man kann auch präventiv als Eltern ganz viel tun, um die psychische Gesundheit der Kinder zu stärken. Gerade wenn es in Richtung Sport geht, wenn es um gesundes Leben geht, gesunde Ernährung und auch Schlaf ist ein Thema. Ja, also regelmäßiger Schlaf, geregelte Zeiten, all das trägt dazu bei, dass ich die psychische Gesundheit auch ein Stück weit stärken kann.
Sollte es Ihnen dennoch schlecht gehen oder Ihrem Kind, dann möchte ich Sie ermutigen, sich gerne an entsprechende Stellen zu wenden, falls Sie einfach auch nur Redebedarf haben. Da gibt es auch gute Anlaufstellen rund um die Uhr. Die Krisendienste Bayern beispielsweise erhalten die Nummer 0800 655 3000 oder auch die Telefonseelsorge ist eine Anlaufstelle, wo sich auch junge Menschen jeden Alters hinwenden können. 0800 111 0111 wäre die Nummer. Sie finden das alles auch auf unserer Seite bayern2.de Gesundheitsgespräch. Nächsten Mittwoch dreht sich das Bayern 2 Gesundheitsgespräch dann um Notfalltipps für die Osterfeiertage mit Ulrike Ostner und Dr. Waschma Safi. Für heute sage ich ganz herzlichen Dank fürs Kommen und für Ihre Zeit. An Professorin Ellen Kreimel von der LMU-Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Danke, dass Sie da waren.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.